SWR aktuell Kontext.
Klimawandel von Atomkraft, Fischen und warmem Wasser. Die Sonne brennt erbarmungslos vom Himmel. Sie lässt Bäche und Seen austrocknen. Selbst große Flüsse führen kaum noch Wasser. Das setzt den Fischen zu, einerseits, aber auch der Industrie. Atom- und andere Kraftwerke dürfen mancherorts kein Kühlwasser mehr ablassen. Ein Interessenskonflikt zwischen Wirtschaft und Natur bahnt sich an. Lässt er sich lösen? Darum geht es heute in SWR aktuell Kontext mit Marion Theiss. Der Verdon-Fluss in Frankreich ist nur noch ein Rinnsal. Es stinkt nach totem Fisch. Durch die Loire kann man zu Fuß laufen und das bisschen Restwasser in den Flüssen wird immer wärmer. Die Industrie tut ihres dazu. Französische Atomkraftwerke dürfen ausnahmsweise wärmeres Kühlwasser als üblich in die Flüsse zurückleiten. Das nutzt Europas größtem AKW-Betreiber, der hochverschuldeten EDF. Frankreich deckt normalerweise 2/3 seines Energiebedarfs mit Atomstrom. Doch wegen der Hitze mussten schon im Mai Kraftwerke ihre Leistung drosseln. Die Tageszeitung Libération fragt bereits, das AKW stoppen oder die Lachse? Frankreich-Korrespondentin Stefanie Markert über Kernenergie und Klimawandel.
Golfesch am Ufer der Garonne, Blayais an der Gironde und auch Saint-Alban, Bugey und Tricastin an der Rhône. Diese 5 Kernkraftwerke dürfen nun mehrere Wochen länger wärmeres Kühlwasser in die eh schon überhitzten und wasserarmen Flüsse leiten als eigentlich erlaubt. Bislang gab es überhaupt nur einmal, 2018, und nur für 36 Stunden und ein AKW eine Ausnahme. ÖDF-Umweltdirektorin Cécile Laugier sieht das mit der Ökologie so. Nicht die Technik schränkt uns ein, nicht Wassermangel oder Temperaturen, sondern Umweltstudien, geschützte Zonen und Arten an jedem Standort. Auf dieser Grundlage bestimmt die Administration Grenzwerte, zum Beispiel für das AKW Tricastin, das keinen Rückkühlturm hat. Dort soll das wieder eingeleitete Wasser maximal 6 Grad wärmer sein als bei der Entnahme. Der Kanal am AKW, der zur Rhône führt, soll eigentlich nach Rückführung des Wassers nicht wärmer als 28 Grad sein. Die Ausnahmen lassen nun ein paar Grad mehr zu. Die Regulierungsbehörde für Atomenergie verspricht dafür ein verschärftes Öko-Monitoring. ÖDF-Umweltdirektorin Cécile Laugier findet, wir haben schon eine Umweltaufsicht, um unser Wissen über thermische Einflüsse auf Flora und Fauna zu erweitern. Seit 40 Jahren analysieren wir das Wasser, aber auch die Ökosysteme, Fische, wirbellose Wasserpflanzen. Und wir konnten die Folgen für Flora und Fauna lokalisieren und nachweisen, dass sie heute kaum spürbar sind. Das populärwissenschaftliche Magazin Science et Avenir, Wissenschaft und Zukunft, nennt dagegen nur eine große Studie über 10 Jahre nach der Hitzewelle von 2003. Sie wies im Schnitt 1,6 Grad wärmeres Wasser an einem Rhône-AKW nach. Das habe zum Beispiel bei Bakterien dazu geführt, dass sie weniger Nitrate aus dem Wasser filtern konnten. Die Fische hingegen seien der Zone ausgewichen. Das Magazin schreibt, ÖDF analysiere zwar, aber nicht in Ausnahmelagen. Viele Zahlen aber fehlen. Umweltexpertin Anne Bringot vom Réseau Action Climat. Den genauen Einfluss zu beziffern, das ist schwierig, denn früher wurden die AKWs abgeschaltet, bevor die Flüsse eine bestimmte Temperatur erreicht hätten. Man kann da also auf keine Daten und Beweise zurückgreifen. Aber man kann annehmen, dass es zu einem Sauerstoffmangel kommt, der für einige Fischarten wie die Forelle ein Risiko darstellen kann. Hohe Temperaturen fördern auch das Wachstum von Algen und einigen potenziell gefährlichen Bakterien. Auch das Netzwerk Sortir du Nucléaire, raus aus der Kernkraft, ist kritisch und fragt, Grenzwerte von 36,5 Grad für die Gironde, wie werde wohl die Biodiversität aussehen nach wochenlangem Niedrigtemperaturgaren? Und was seien Studien wert, die der Betreiber selber anstrenge? Anne Bringot ist auch Präsidentin einer Kooperative für erneuerbare Energie. Sie sieht die Dinge größer. Die Ausnahmegenehmigungen gelten jetzt bis 11. September. Das ist sehr bedauernswert und aus unserer Sicht ärgerlich. Denn Frankreich ist sehr hinterher, was die Nutzung erneuerbarer Energien anbelangt. Hätten wir besser geplant, müssten wir jetzt nicht wählen zwischen mehr Gas, mehr Kohle oder heißes Wasser in schon heiße, fast ausgetrocknete Flüsse leiten. Schade, dass wir vor dieser Wahl stehen, die eigentlich keine ist.
Pas un choix qu'on peut faire.
Die Dürre macht den Lebewesen in und am Wasser zu schaffen. Und auch für die Industrie hat die Hitze Folgen. Atom- und andere Kraftwerke lassen sich nicht mehr ausreichend kühlen. Wie groß ist das Problem in Deutschland? Darüber habe ich mit Uwe Stoll geredet. Er ist technisch-wissenschaftlicher Geschäftsführer der GRS, der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit. Herr Stoll, zum besseren Verständnis des Problems erstmal die Frage, wofür braucht ein Atomkraftwerk Kühlwasser?
Erstmal braucht man in jedem Kraftwerk, was mit einer Dampfturbine arbeitet, Kühlwasser. Ich mache heißen Dampf, der dann in einer Turbine, man nennt es entspannt wird, also auf niedrige Drücke gezogen wird, dadurch strömt er durch die Turbine. Und am Ende von der Turbine ist der sogenannte Kondensator und dort muss dieser Dampf wieder in Wasser kondensiert werden. Und dafür brauche ich Kühlwasser. Um ein Gefühl dafür zu kriegen, aufgrund der physikalischen Gegebenheiten, die man hat, ungefähr 2/3 des Dampfes wird an das Kühlwasser abgegeben und nicht in der Turbine.
Und das ist bei jedem Modell so?
Das ist bei jedem Kernkraftwerk so, das ist bei jedem Kohlekraftwerk so und es ist selbst bei Gaskraftwerken, wenn sie in dem sogenannten GUD, also Gas- und Dampfturbinenprozess arbeiten, ist es überall das Gleiche.
Man braucht aber unterschiedlich viel Kühlwasser, wenn man zum Beispiel einen Kühlturm hat, weniger, richtig?
Genau. Man spricht von verschiedenen Prozessen des Kühlens. Einmal Direktkühlung, da wird das Wasser aus dem Fluss entnommen, im Kondensator dann zur Kondensation des Dampfes herangezogen und dann wieder in den Fluss gegeben. Das ist die Durchlaufkühlung. Mhm. Man kann davon ungefähr rechnen, braucht man ungefähr 50 Kubikmeter pro Sekunde für ein großes Kernkraftwerk. Wenn man dann sagt, wir nehmen einen Kühlturm, dann ist das Wasser ja erstmal in einem geschlossenen Kreislauf. Es wird dort teilweise verdampft und das dadurch abgekühlte Wasser wird mit dem Kondensator zurückgegeben. Dann muss ich nur das Wasser ersetzen, was verdampft. Und das ist dann ja einige wenige Kubikmeter pro Sekunde.
Wie ist das bei unseren AKWs, die noch am Netz sind?
Unsere drei Kernkraftwerke, also Isar 2, Neckar-Westheim 2 und Emsland, haben eine Kühlturmkühlung. Also dort muss ich nur das verdampfende Wasser durch Wasser aus dem Fluss ersetzen.
Wenn die Wasserspiegel sinken und die Lufttemperatur hoch bleibt, wird das Wasser in den Flüssen immer wärmer. Die Gewässerschutzverordnung schreibt vor, dass ab 25 Grad Flusswassertemperatur kein Kühlwasser mehr eingeleitet werden darf. Sind unsere Kernkraftwerke davon betroffen?
Eigentlich nicht. Diese Kühlwassertemperatur spielt ja keine Rolle, wenn ich im Kühlturmbetrieb arbeite. Wenn ich jetzt vom Hauptprozess weggehe, dann wird die Antwort nicht mehr ganz so einfach, weil ich habe auch andere Kühlstellen. Auch so ein Notstromdiesel, wie er im Kernkraftwerk vorhanden ist, bedarf einer Wasserkühlung. Es gibt andere Kühlstellen, wie große Pumpen, die zu kühlen sind oder wo Wärme abzuführen ist. Und das macht man üblicherweise unter anderem mit Flusswasser. Da hat man in der Auslegung, als man das gemacht hat in den 80er Jahren, natürlich irgendwelche Maximaltemperaturen angenommen. Und wenn diese Temperaturen überschritten sind, dann muss man sehr genau hinschauen, ob die Systeme noch ausreichen, damit die Temperatur zum Beispiel im Notstromdiesel nicht zu hoch wird.
Ab welchem Punkt wird denn sowas sicherheitsrelevant?
Ja, sobald ich die Grenzen der Auslegung erreiche. Also man hat in den letzten, sagen wir mal, 2 Jahrzehnten, als wir ja schon mit unterheißen Sommer hatten, diese Auslegung schon mehrfach überprüft, hat auch teilweise Wärmetauscher erweitert, um auch für höhere Temperaturen eine sichere Kühlung dieser sicherheitsrelevanten Systeme zu gewährleisten.
Das Kühlproblem haben ja nicht nur AKWs, das haben auch andere Industrieanlagen. Die BASF, die hat eine neue moderne Rückkühlanlage gebaut. Könnte man sich denn theoretisch komplett unabhängig vom Flusswasser machen, vom Rheinwasser?
Irgendwohin muss die Wärme gehen. Ich kann natürlich das Ersatzwasser auch aus Brunnen holen, aber ganz unabhängig von externer Wasserversorgung kann ich mich auch in so einer Rückkühlung oder auch mit Kühlturm nicht machen.
Es gibt ja auch Atomkraftwerke und andere Kraftwerke natürlich auch in heißeren Ländern, in Indien zum Beispiel. Da stehen die Atomkraftwerke in Meeresnähe. Wird das künftig überall so sein müssen, weil nur dann ausreichend Kühlung vorhanden sein wird?
Das glaube ich nicht mehr. Natürlich sind diese Kernkraftwerke in diesen heißen Ländern von vornherein auch auf viel höhere Kühlwassertemperaturen ausgelegt. Das merkt man dann dort ein bisschen, dann ist der sogenannte Wirkungsgrad etwas schlechter. Das heißt, ich hole aus derselben Reaktorleistung weniger elektrische Leistung. In der Tschechischen Republik plant man zum Beispiel ein neues Kernkraftwerk, das darf maximal 1000 Megawatt haben, weil mehr Wasser nicht zur Verfügung steht. Also das Wasserangebot bestimmt die Größe eines Standorts. Da bin ich natürlich am Meer etwas flexibler. Allerdings habe ich natürlich am Meer auch ein paar andere Punkte, weil ich habe Salzwasser. Das ist dann wieder werkstofftechnisch auch nicht das Ideale.
Der Klimawandel bringt ja nicht nur Hitze und Trockenheit. Wir müssen auch mit Stürmen, Starkregen, Überschwemmungen rechnen. Wie gut sind denn Atomkraftwerke dagegen gewappnet?
Im Zuge der Untersuchungen nach Fukushima hat man überprüft, wie ist die Auslegung der Kernkraftwerke, wenn es zu extremen Ereignissen kommt. Sind die Kernkraftwerke dafür ausgelegt oder gibt es Verbesserungsmöglichkeiten, die ich dort einbringen kann, um auch mit solchen extremen Situationen umzugehen?
Uwe Stoll von der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit. Ein Tsunami im Pazifik hat vor gut 11 Jahren das Atomkraftwerk in Fukushima überrollt und einen Super-GAU verursacht. Die Arbeiten am beschädigten Atomkraftwerk werden noch Jahrzehnte dauern. Die betroffenen Reaktoren müssen weiter laufend mit Kühlwasser versorgt werden. Das verbrauchte, kontaminierte Wasser wird bisher in riesigen Tanks gelagert, doch jetzt geht der Platz dafür aus. Es soll deshalb ab nächstem Jahr ins Meer abgelassen werden. Die Bewohner der Region sind davon wenig begeistert, berichtet Japan-Korrespondentin Katrin Erdmann.
Eine Handvoll Demonstrierender steht vor dem Gebäude der Lokalregierung in Fukushima. Sie alle wohnen in der Region und sind gegen ein Ableiten von Kühlwasser ins Meer. Wenn das Wasser ins Meer fließt, könnte das Auswirkungen auf die Menschen haben, wenn sie Fisch oder andere Meeresfrüchte essen. Das könnte zu langfristigen gesundheitlichen Schäden führen. Und da es lange dauern wird, bis das ganze Wasser im Meer ist, mache ich mir Sorgen, dass der Schaden täglich größer werden könnte. Im vergangenen Jahr hatte die japanische Regierung erklärt, die rund 1,2 Millionen Tonnen Kühlwasser, die dann nur noch Tritium enthalten sollen, stark verdünnt ins Meer abzulassen. Dafür wird gerade ein Unterwassertunnel gebaut. Auch Oda Yoshitaka, Mitglied einer Umweltschutzgruppe, ist dagegen. Die plötzliche Entscheidung der japanischen Regierung, kontaminiertes Kühlwasser ins Meer einzuleiten, ohne auch nur einmal die öffentliche Meinung dazu zu hören, ist für die meisten Menschen in Fukushima nicht hinnehmbar. Das ist dermaßen rücksichtslos. Obwohl andere Länder ebenso mit Kühlwasser aus Atomkraftwerken verfahren, wie Japan es in Fukushima vorhat, ist das Misstrauen wegen diverser Probleme in der Vergangenheit groß. Hinzu kommt die große Menge des Wassers. In den nächsten Wochen und Jahren werden regelmäßig Wasserproben entnommen und außerhalb Japans getestet.
Forscher haben berechnet, dass das verseuchte Kühlwasser sich mit der Zeit im ganzen Pazifik ausbreiten wird, bis hin zu den Küsten Australiens und Amerikas. Andererseits wird das Wasser im Ozean so stark verdünnt, dass die Gesundheitsgefahr als gering gilt. Ob und welche Folgen das für die Lebewesen im und am Meer hat, muss erst noch erforscht werden. Zurück nach Deutschland zu den wärmer werdenden Flüssen. Hier weiß man nach langjährigen Studien sehr gut, welche Auswirkungen veränderte Lebensbedingungen im Wasser auf die Wasserwelt haben. Insbesondere die Fließgewässer stehen unter genauer Beobachtung. Zum Beispiel von Uwe Bergdolt von der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg-LUBW. Herr Bergdolt, im Hitzejahr 2003 sind massenhaft Fische im Rhein gestorben. Dabei war es damals nicht so lange am Stück heiß wie dieses Jahr. Befürchten Sie, dass so etwas wieder passieren könnte?
Eigentlich befürchte ich das nicht mehr. Es war tatsächlich im Jahr 2003 auch nochmal deutlich heißer. Bei uns in den großen Gewässern, also da in der Ebene, den Rhein und Neckar beispielsweise, ist 25 Grad so eine Temperatur, wo man sagt, wenn die überschritten wird, kann es kritisch werden. Und wir hatten dieses Jahr 9 Tage, wo die Temperatur überschritten war. Also das heißt im Tagesmittel, nicht im Maximum, da waren es mehr. Und im Vergleich dazu hatten wir in 2003 32 Tage. Und selbst im Jahr 2018, was auch ein extremer Sommer war, 29 Tage. Das heißt, gefühlt ist er zwar sehr heiß, wenn ich aber auf die Wassertemperaturen gucke, war er jetzt nicht so extrem wie 2003 und 2018.
Ich weiß, dass es 2018 im Rhein bei Worms 28 Grad hatte. Gibt es solche Stellen wieder im Moment?
Worms ist immer so eine Stelle, wo es relativ warm ist. Die liegt unterhalb von Mannheim und insbesondere von Ludwigshafen. Ludwigshafen ist die BASF, die viel Wärme produziert und auch ins Wasser einleitet. Und von daher haben wir immer in Worms so die höchsten Temperaturen.
Sie sagen, Sie haben die Befürchtung nicht, dass es tote Fische gibt, aber es hat sicherlich auch Auswirkungen auf das Leben im Wasser, wenn die Temperaturen wärmer sind, auch dauerhaft wärmer. Können Sie beschreiben, welche das sind?
Also zum einen ist es so, dass hohe Temperaturen, natürlich darf ein Schwarzwaldbach mit Forellen nicht so warm werden wie der Rhein beispielsweise. Hohe Wassertemperaturen machen Hitzestress, machen die Fische und Muscheln anfälliger für Krankheiten. Es sind meistens eine bestimmte Fischart, die dann ausfällt. Von Extremjahr zu Extremjahr kann das auch unterschiedlich sein, die dann von irgendeinem Parasiten befallen wird. Und zusammen mit dem Hitzestress kann das tatsächlich auch zum Tod führen. Hohe Wassertemperaturen haben aber noch den Effekt, die Sauerstoffgehalte werden niedriger, weil warmes Wasser schon rein physikalisch nicht so viel Sauerstoff aufnehmen kann wie kühleres Wasser.
Das Wasser ist ja nicht nur deutlich wärmer, es ist auch deutlich weniger für die Lebewesen, die darin leben. Welche Rolle spielt das denn?
Das ist tatsächlich aus meiner Sicht dieses Jahr noch problematischer als die Wassertemperaturen. Kleinere Flüsse in Baden-Württemberg sind auch schon trocken gefallen. Und das ist natürlich das Schlimmste, was einem Bach passieren kann. Fische, die dann nicht rechtzeitig ausweichen können oder die in Tümpel ausweichen, die da noch sind, die dann auch trocken fallen, sind dann tot. Auch zurückgehende Wasserstände führen natürlich dazu, dass der Bach schmaler wird, Uferbereiche dann abtrocknen. Und es gibt natürlich auch Lebewesen wie zum Beispiel die Muscheln, die nicht so mobil sind, dass sie dem zurückgehenden Wasser in die Flussmitte folgen können. Und Niedrigwasser hat auch noch zur Konsequenz, dass die Abwasserkonzentrationen in den Gewässern höher sind.
Sie haben die kritische Marke von 25 Grad genannt. Ab dann ist es in Deutschland nicht mehr erlaubt, Wasser zu entnehmen oder Kühlwasser einzuleiten. In Frankreich sind das 28 Grad. Da gibt es jetzt auch eine Ausnahmegenehmigung für die Industrie, obwohl die Temperatur deutlich überschritten ist. Wie gefährlich ist das für das sowieso schon gestresste Ökosystem dann im Fluss, wenn man das einfach auch nur zeitweise weitermacht?
Also bei uns sind an den großen Flüssen jetzt die Hauptwärmeeinleiter die Kraftwerke, also die Wärmekraftwerke. Wärmekraftwerke heißt Kraftwerke, die für die Stromproduktion Kühlwasser brauchen. Das heißt, sie entnehmen das aus den Flüssen und leiten es in der Regel erwärmt wieder ein. Und bei uns ist es jetzt Gott sei Dank so in den letzten Jahren, dass aufgrund der Energiewende viele Kraftwerke gar nicht mehr laufen. Wir sind da in Gespräch mit den Kraftwerksbetreibern, die liefern uns beispielsweise auch ihre Produktionsdaten, die sie für einen Tag oder für die kommende Woche planen. Und deswegen weiß ich jetzt zum Beispiel auch, dass zum Beispiel heute der Neckar durch Wärmeeinleitung, also durch alle Kraftwerke, die da laufen, eine Temperaturerhöhung, wenn man es jetzt mal einfach aufsummiert, von etwa einem halben Grad erfährt. War früher völlig anders. Also da gab es zum Beispiel das Kraftwerk Obrigheim, das allein schon bis zu 3 Grad aufgewärmt hat.
Das heißt, Sie befürchten auch nicht, dass eine längere Laufzeit von Atomkraftwerken in Deutschland das Leben in Flüssen gefährden könnte?
Das kommt darauf an, wie lang. Für dieses Jahr ist es aus meiner Sicht, haben wir jetzt, was die Wassertemperaturen betrifft, den kritischen Punkt schon überschritten. Ich spreche für Baden-Württemberg, das einzige Atomkraftwerk, was noch in Betrieb ist und verlängert werden könnte. In Philippsburg sind ja schon die Kühltürme abgerissen, ist Neckar-Westheim. Und Neckar-Westheim hat einen Kühlturm und bringt in den Sommermonaten nur noch eine äußerst geringe Aufwärmung vom Neckar. Die liegt bei 0,2 bis 0,3 Grad.
Uwe Bergdolt, Fließgewässerexperte von der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg. Nicht viel mehr als 25 Grad Wassertemperatur in den großen Flüssen, das ist Konsens in Deutschland. Bis jetzt funktioniert der Interessenausgleich zwischen Industrie und Ökologie. Wenn der Dürresommer zum Dauerzustand wird, muss man weitersehen. Klimawandel von Atomkraft, Fischen und warmem Wasser. Darum ging es heute in SWR Aktuell Kontext mit Marion Theiß.